ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Professor Christian Kellermann, Sozialwissenschaftler, Zukunftsforscher, unter anderem an der University of Labour mit Blick auf KI und die Arbeitswelt und Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Mein Name ist Karin Fuhrmann. Hallo, Herr Kellermann, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Sozialwissenschaftler. Mal ehrlich, wie kamen Sie dann dazu, dass KI Ihr Lebensthema geworden ist?
Nun, wenn man sich mit der Geschichte der Arbeit beschäftigt, so wie ich das gemacht habe in der Vergangenheit, mit dem weiten Blick zurück, dann ist Arbeit immer auch in Zusammenhang mit Technik zu sehen. Und wir haben uns an dem Institut, an dem ich früher gearbeitet habe, das Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit, haben wir sehr weit zurückgeblickt in der Arbeit. Und dann sieht man, okay, es gibt unterschiedliche Formen, Arbeit zu strukturieren, zu sortieren, zu ordnen, sie weiterzuentwickeln, sie produktiver zu machen. Und natürlich dann mit Blick auf die Industrialisierung sehen wir unterschiedliche Maschinentypen, wie sie eingesetzt wurden und nach wie vor werden, logischerweise, um ja, Kraftarbeit zu optimieren, zu potenzieren. Wir haben uns auch aus einem anderen Grund sehr intensiv mit der Materie Geschichte der Arbeit beschäftigt, weil, und jetzt sind wir beim Thema künstliche Intelligenz, weil künstliche Intelligenz häufig in der aktuellen Debatte als quasi ein neues Phänomen betrachtet wird. Und wir haben jetzt als Menschheit eine tiefe, lang zurückgehende Erfahrung mit dem Einsatz von Maschinen und können eben das auch schon ein Stück weit bewerten aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. In einem soziotechnischen System, wie wird eine Maschine eingesetzt? Ab wann wird sie wirklich produktiv? Ab wann verändert es wirklich Arbeit? Und zwar idealerweise zum Besseren. Also natürlich Sozialwissenschaftler mit einem Anspruch, auch Arbeit gut zu gestalten. Das Gleiche trifft heute für KI zu.
Das heißt, Sie ziehen da auch Parallelen zur Industrialisierung und sagen Sie, das ist eine ähnlich große Revolution?
Das ist vielleicht sogar die größere Revolution. Das muss man noch natürlich dann bewerten, wenn man etwas Abstand gewonnen hat. Es gibt eine gute Unterscheidung jenseits von den Kategorien der Industrialisierung in Maschinenzeitalter. Wir können vom ersten Maschinenzeitalter sprechen mit den Kraft- und Arbeitsmaschinen, die vor 150 Jahren begonnen hat, und können heute sagen, wir leben in einem zweiten Maschinenzeitalter. Also wir haben eine Maschine entwickelt, die Digitalisierung, die datenverarbeitende Rechenmaschine, die es ermöglicht, Kopfarbeit zu potenzieren, ja, auch zum Teil zu automatisieren.
Jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal kurz drauf zurück, was ist eigentlich gemeint mit KI? Weil ich glaube, es schwirren viele verschiedene Vorstellungen in den Köpfen der Leute herum. Die einen denken an Roboter, die anderen an Spracherkennung, vielleicht Übersetzungsprogramme. Die nächsten denken an ChatGPT. Wie würden Sie denn KI, künstliche Intelligenz, definieren?
Vielleicht fangen wir mal an, wie in der Textbuchinformatik KI informiert wird. Da haben wir im Prinzip zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist zu sagen, die KI imitiert menschliche Intelligenz. Daher auch der Begriff künstliche Intelligenz. Es ist eine Intelligenzform, die vom Ergebnis her nicht unterscheidbar ist von dem, was wir Menschen als intelligent bezeichnen würden. Wobei auch hier sozusagen der menschliche Intelligenzbegriff natürlich eine Unbekannte ist. Und auf der anderen Seite wird die KI definiert als eine Technologie, die etwas Neues erschafft. Ja, also eben eine Intelligenzform, die nicht mehr unbedingt eine menschliche ist, das sowieso nicht, aber sich auch nicht an menschlichen Ergebnissen oder Prozessen orientiert, sondern etwas genuin Neues produziert. Also eine neue Form von Intelligenz.
Also generative KI, das ist vor allen Dingen ja gemeint mit ChatGPT und ähnlichen Programmen.
Ja, da lässt sich jetzt drüber streiten. Also was ist generativ an diesen neuen Architekturen, die wir jetzt seit 2017 vor allem kennen und die wir unter ChatGPT vor allem abspeichern? Was ist daran wirklich genuin neu? Neu ist tatsächlich, dass aus dem vorhandenen Datenmaterial etwas entsteht, was wir als neu empfinden. Basiert aber immer auf menschlichem Wissen, das eingespeist wird über Daten, über das Internet, über Wikipedia, als Datensilo für diese Modelle, die sich darauf beziehen. Und dann wird es über menschliches Feedback entsprechend nochmal trainiert. Erst dann erscheint es uns wirklich als eine intelligente Form. Also es wäre eigentlich der erste Aspekt der Textbuch-Definition von künstlicher Intelligenz. Sie haben mich gefragt, wie ich KI definiere. Na, also mir schwebt tatsächlich eher die zweite Form der Definition vor, in der Form einer künftigen Intelligenz, die aus der Verschmelzung von menschlicher und künstlichen Intelligenzmodellen entsteht. Da steht tatsächlich etwas Neues. Das Neue kann auch durch ein KI-System beispielsweise generiert werden, aber da kommen wir vielleicht noch zu, häufig handelt es sich eigentlich um die Lösung von Komplexitätsproblemen, die man rein rational jetzt schon lösen können müsste, aber es ist bislang nicht der Fall, weil wir konnten es einfach nicht von den Kapazitäten her.
Das sind schon sehr große Themengebiete, die Sie jetzt angeschnitten haben. Ich würde gerne mal erstmal drauf schauen, wo im Alltag hat denn KI schon längst bei uns Einzug gehalten. Also es gibt so ein schönes Beispiel. Ein Kollege von der SZ hat vor einigen Monaten die KI-Google-Version mal gefragt, wie viel Steine soll man pro Tag essen? Und die Antwort war, ein Stein pro Tag ist wegen der enthaltenen Mineralstoffe durchaus sinnvoll. Diese Frage kann man jetzt nicht mehr reproduzieren, weil Google hat danach geschärft und geschaut, wie kommt das überhaupt dazu, dass so eine komische Antwort gegeben wurde. Aber ich habe zum Beispiel, als ich Sie angefragt habe für den Doppelkopf und Sie gesagt haben, ja, mache ich gerne, wir können telefonieren, dann kam bei mir gleich im Mailprogramm die automatische Antwort, danke, ich melde mich. Das heißt, die muss ja irgendwie mitgelesen haben, sonst kommen andere Antwortvorschläge. Das heißt, wir haben schon ständig mit KI-Systemen zu tun, ohne es eigentlich jedes Mal zu realisieren?
Genau, das ist so. Wir sind im Alltag, sind wir ständig mit KI-Systemen nicht konfrontiert, aber sind unsere Assistenten. Ja. Von der Navigation über das Handy, über die Gesichtserkennung, die Spracherkennung, Bilderkennung, das sind alles eben Elemente, die wir permanent nutzen, ohne das weiter zu hinterfragen mittlerweile. Also ich frage jetzt auch nicht mehr, mein
Außer
Handy
man
zu
soll
öffnen.
Einen Stein am Tag essen, dann wird man
ja,
doch
ein bei einem Stein am Tag. Das ist ein Problem der Modelle, dass sie wollen immer eine Antwort geben. Sie wollen eine Antwort geben und wahrscheinlich gibt es irgendwo im Netz dann eben eine Quelle, dass es wurde ja vielleicht nicht definiert, wie groß ist der Stein, den ich essen soll. Ja? Wenn es ein winzig kleiner Stein ist.
Und, ja. Aber ich glaube, die Quelle war eine Satire. Deswegen
okay, dann ist es eine Satire gegangen, und das ist genau, das ist das Problem, dass wir keine Quellengenauigkeit oder beziehungsweise es zeigt auch das Problem, dass die KI nicht denkt. Ne? Sie kann nicht denken, sondern sie setzt Informationschunks, wie man das so sagt, zusammen und die erscheinen uns dann als sinnvoll bis zu einem gewissen Grade, wenn es sich jetzt nicht gerade um Steine handelt, die man essen soll. Aber die Syntax war wahrscheinlich korrekt und darauf baut dieses Modell auf, dass die Syntax von dieser Antwort korrekt ist und kann sich eben dann auch erstmal auf diese Quellen beziehen, wenn das halt sehr wenige sind und die Frage ist halt entsprechend wild wie diese, dann bekommt man eben entsprechend auch eine Antwort. Idealerweise, wenn sie denken könnte, wenn die KI intelligent wäre, hätte sie natürlich gesagt, was für eine Frage.
Dann sind wir aber genau auch schon bei dem einen Problem, weil wenn dann Fake News oder auch Deepfakes so verpackt sind, dass sie auch vom Bild her überzeugend wirken, dann sind wir ja auch doch sehr gefordert, manchmal herauszufinden, dass da was nicht stimmt. Und das ist auch bei vielen eine Befürchtung, gerade in Zeiten von Kriegen, Krisen, Wahlkämpfen. Da haben Fake News und Deepfakes Hochkonjunktur. Ist dann die KI das Problem oder vielleicht auch der Mensch dahinter, der sie missbraucht?
Gut, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Frage wurde gestellt von dem erwachsenen, intelligenten Menschen. Wenn jetzt so eine Frage ein Kind stellt oder ein Mensch mit eingeschränkten Fähigkeiten und der kriegt aus Spaß beispielsweise oder weiß es nicht besser und der kriegt so eine Antwort, dann kann man so eine Antwort ja auch ernst nehmen. Und dann wird es ja schon gefährlich. Insofern, in der Tat geht es immer um Sender und Empfänger bei dem ganzen System. Und für uns als Menschen ist es wichtig und es ist aber auch die Voraussetzung, dass die Systeme gut funktionieren, dass wir entsprechend Fragen im Grenzbereich stellen oder also natürlich alltägliche Fragen, die uns weiterhelfen, um mit dem System irgendwie ein Problem zu lösen oder den optimalen Weg zu finden. Das ist trivial letztendlich. Aber prinzipiell, wenn wir uns sehr stark auf die Modelle verlassen, sei es im Fake News Bereich oder in anderen Kontexten, laufen wir schon Gefahr, dass wir die Ergebnisse nicht mehr kritisch hinterfragen oder auch nicht mehr hinterfragen können. Ne? Wie bei dem Weg, der mir als optimal erscheint. Der Taxifahrer hat vielleicht einen viel besseren Weg, weil er schon seit 20 Jahren irgendwie den Kiez kennt. Das sind eben hier dann Grenzbereiche, wo dann aber auch die Fähigkeiten des kritischen Denkens, das wir immer einfordern im Kontext von KI und neue Kompetenzen, schon auch nochmal hinterfragt werden müssen. Was bedeutet das eigentlich, kritisches Denken? Wie fördere ich das eigentlich? Und kann ich dann so eine Blackbox-Entscheidung, die ja darauf beruht, maximal Wissensquellen anzuzapfen und mir eine bessere Lösung vorzuschlagen, als ich sie selbst entwickeln könnte, ja dann einordnen zu können?
Ja, und es ist eben nicht immer so leicht, wie wenn ein Navi einen in den Fluss steuern will, dass man eigentlich kapieren könnte, das ist keine gute Idee. Das ist ja am Anfang von den Navigationssystemen durchaus manchmal passiert, dass Leute dann irgendwo stecken geblieben sind, weil das Navi gesagt hat, fahr da lang. Da sind wir jetzt ja eigentlich, glaube ich, einen Schritt weiter, auch im Umgang mit diesen Technologien. Manche sehen ja auch eine riesige Chance darin. Also zum Beispiel auch auf Lösung sozialer oder ökologischer Probleme. Mir fällt nur das Beispiel intelligente Energienetzlösungen ein, auch in der Klimaforschung, Klimaschutz. Also da ist auch eine große, große Hoffnung. Sehen Sie die auch?
Die sehe ich unbedingt. Das sind Probleme, wo wir es vor allem mit einer hohen Form der Komplexität zu tun haben. Extrem viele Parameter und Koordinaten, die in ein optimiertes Verhältnis gebracht werden müssen oder für die man irgendwie ja eine optimierte Form finden muss. Sei es bei intelligenten Netzen, mit den Einspeisungen in das Stromnetz, oder eben bei der Klimaproblematik, wo wir so viele Koordinaten haben, dass wir natürlich mit großen Modellen da arbeiten oder die entsprechenden Forschenden da mit entsprechenden Modellen arbeiten. Zu Recht, und das auch schon seit vielen Jahren. Die Modelle ermöglichen, wie in anderen Bereichen, und da sind wir jetzt im Bereich der Forschung oder sagen wir der komplexen Herausforderungen, sie ermöglichen überhaupt erstmal einen Lösungsweg zu finden. Jenseits der menschlichen Herangehensweise, wo wir an solchen komplexen Problemen scheitern und wir können vor allem, und das ist das wirklich genuin Neue und Faszinierende und wahrscheinlich warum wir in der Entwicklung jetzt doch große Fortschritte sehen werden. Wir können zusammen mit der KI oder KI-Systemen Fragen stellen, die sich in interdisziplinären Grenzbereichen bewegen. Das haben wir vorher auch getan, aber wir können das jetzt eben auch aus einer Laienperspektive wäre falsch gesagt, aber aus einer Perspektive der halbwissenschaftlichen Herangehensweise an ein spezielles Feld. Mein Lieblingsbeispiel ist ja die Proteinfaltung von DeepMind, also AlphaFold, dieses Projekt, wo mehrere unterschiedliche Disziplinen zusammen gedacht wurden und dann die KI ein Werkzeug war, um dieses alte, uralte Problem der Molekularbiologie, die Entschlüsselung der Vorhersage von Proteinen aus der zweidimensionalen Aminosäurenform in die dreidimensionale funktionale Form vorherzusagen.
Hätte ein Mensch gar nicht machen können oder schaffen können, diese Datenmenge in dieser Art und Weise zu verarbeiten?
Er kann es in der Beobachtung durch ein optisches Gerät. Es dauert nur unglaublich lange und das wäre mit der Anzahl der Proteine, über die wir hier reden, halt also nie gelungen. So, aber man hat schon ein paar hunderttausend, konnte man entschlüsseln und die waren dann ja auch die Datengrundlage, um das Modell von DeepMind zu trainieren.
Das ist ein Forschungsansatz, der auf jeden Fall mit KI deutlich schneller ging und auch ja ausgezeichnet wurde und wirklich auch eine Revolution bedeutet hat in der Forschung. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen, wie das überhaupt die Forschung und die Wissenschaft auch verändert, der Umgang mit KI. Sie haben eben die Proteinfaltung angesprochen. Das führt mich aber zu einer anderen Leidenschaft von Ihnen. Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar ein Science-Fiction, der genau diese Proteinfaltung auch aufgreift als Thema. Adam und Ada heißt Ihr Buch. Ich nehme an, Sie haben es selbst geschrieben und nicht mit KI, weil das kann ja KI mittlerweile auch, aber vielleicht nicht in der Komplexität. Wie viel Realität haben Sie da reingepackt? Also auch wie viel von dem, was Sie von KI noch erwarten?
Na, das Buch war schon stark inspiriert von dem Beispiel, das ich gerade schon angesprochen habe, wo wir KI in der Forschung anwenden und plötzlich zu Ergebnissen kommen oder eben mengenmäßig zu Ergebnissen kommen, die dann, sag mal, weitere Forschung auf der Grundlage von solchen Durchbrüchen weiterbringt. Bei mir war es tatsächlich dann motiviert aus einer Familiengeschichte heraus. Urgroßonkel, der selbst einen Science-Fiction-Roman geschrieben hat, über ein utopisches Projekt, ein Tunnelbau zwischen USA und Europa, unterm Atlantik.
Bernhard Kellermann,
genau. Der eine oder die andere mag ihn vielleicht noch kennen.
Der Tunnel.
Der Tunnel hieß das Buch und davon war ich wirklich inspiriert, musste ich natürlich zigmal lesen in meiner Jugend logischerweise. Naja, und irgendwann wurde ich eingeladen, auch in eine Fernsehsendung gefragt, was wäre denn der Tunnel unserer Zeit? Also was wäre dieses gigantomanische Projekt jetzt in Zeit von künstlicher Intelligenz? Und ich hatte keine wirkliche Antwort darauf und es hat mich gewurmt. Und dann habe ich überlegt und dann bin ich irgendwann auf AlphaFold aufmerksam geworden und auf die Durchbrüche da bei der Proteinfaltung und habe es erst nicht verstanden. Da musste ich mich dann erst in die Molekularbiologie einarbeiten.
Sie sind ja Sozialwissenschaftler.
Ich bin ja eigentlich Sozialwissenschaftler. habe mich dann da reingefuchst. Und je tiefer ich mich da reingegraben habe, desto mehr hat mich das fasziniert. Dann dachte ich mir, ich muss eigentlich irgendwie so eine Geschichte aufschreiben.
Ja, ja, und das Lustige ist, dass Sie ja auch auf eine gewisse Art und Weise dann komplex damit agiert haben, weil die Protagonistin aus dem Teil, in dem es um die Proteinfaltung geht, verwandt ist mit dem Tunnelbauer im Roman ihres Verwandten Bernhard Kellermann. Das ist sehr interessant zu lesen, auf jeden Fall. Adam und Ada heißt das Buch unseres Doppelkopfgastes. Heute Christian Kellermann, Sie haben, wie immer im Doppelkopf ist das ja üblich, eine Musik mitgebracht. Was hat die Musik von den Pixies, die Sie mitgebracht haben, Que sera, sera, mit dem zu tun, was Sie uns erzählt haben?
Ach, ob so viel damit zu tun hat. Die Pixies begleiten mich seit ewigen Zeiten, seitdem es sie gibt eigentlich, Ende der 80er Jahre, eine Band aus den USA, die mit einer wunderbaren Gitarre, die einen hypnotisieren kann, mit einer wunderbaren Stimme von Frank Black. Ein tolles Quartett, die letztendlich den Alternative Rock stark geprägt haben.
Und sie auch.
Und mich auch. Und ich hatte mal das große Glück, als Frank Black, der Sänger, alleine hier auf Solotour war in Frankfurt, habe ich ihm geholfen, an der Butch Cup seine Instrumente rauszutragen. Und danach hat er mich auf ein Bier eingeladen. Das fand ich ziemlich lustig und sehr schön. Dann konnte ich ihn noch mal ein bisschen kennenlernen. Ein wirklich interessanter Typ. Aber eben, ja, ich würde sagen, der Inbegriff der menschlichen Kreativität.
When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
Que sera, sera von den Pixies, mitgebracht von meinem Doppelkopfgast, dem Zukunftsforscher Christian Kellermann. What will be, passt da schon auch, oder Herr Kellermann? Zumindest, wenn man auch auf die Arbeitswelt schaut. Sie haben das ja als eines der Hauptgebiete, mit denen Sie sich beschäftigen, an der University of Labor, einer Hochschule in Trägerschaft der Gewerkschaften. Und wir haben schon drüber gesprochen, KI verändert viel und natürlich auch die Arbeit. Gibt es denn überhaupt eine Branche, Herr Kellermann, wo Sie sagen, ja, die wird wohl nichts von KI mitkriegen oder auch in Zukunft wird KI keine Rolle spielen?
Branche glaube ich nicht, Berufsfeld schon. Denken Sie an Restaurateure von alten Gebäuden. Das sind eben natürlich handwerklich spezielle Handwerkstätigkeiten, Berufe, die sind schwer zu automatisieren. Dafür braucht man möglicherweise zumindest in der Arbeit selbst die KI nicht. Wenn man sich allerdings natürlich Modelle machen lässt für gewisse Fresken oder Verzierungen, dann kann ich mir es schon wieder vorstellen. Also es ist auch hier nicht ausgeschlossen, dass da mal im Hintergrund dann auch mit KI gearbeitet wird. Oder man hat vielleicht sogar auch eine Datenbrille auf. Also Sie sehen, auch selbst bei solchen spezialisierten, hochspezialisierten Handwerksberufen ist es durchaus denkbar, KI-Systeme einzusetzen. Aber alles, wir reden heute viel über die Berufe, wo Empathie und menschliche Nähe eine ganz wesentliche Rolle spielen. Dann gibt's natürlich auch hier Werkzeuge von der Robotik, Pflegerobotik, die man mit benutzen kann. Aber letztendlich reden wir doch über, sage ich mal, das Urmenschliche, den zwischenmenschlichen Kontakt, der als solcher nicht durch KI zu ersetzen scheint bis heute. Ich würde aber auch hier ein Fragezeichen machen wollen, weil warum haben wir die ganzen Science-Fiction-Filme? Also viele Menschen denken vielleicht genau in diesem Kontext, dass Menschliche als solches möglicherweise vermittelbarer wird durch Technikeinsatz.
Oder Partner oder Partnerin, auch das gibt's ja schon in Filmen zumindest. Und da sind wir ja wirklich in diesem weiten Feld, wo KI schon greift und vielleicht demnächst auch greifen wird. Ich habe mich kürzlich ein bisschen ausführlicher mit KI in der Verwaltung befasst. Das geht ja auch über die Automatisierung weit hinaus. Mittlerweile kann man schon eine Kfz-Zulassung machen, ohne mit irgendeinem Menschen zu tun zu haben. Auch an Gerichten kommt KI zum Einsatz bei Massenverfahren, zum Beispiel bei der Datenauswertung. Haben Sie eben schon erzählt, medizinische Diagnostik, Landwirtschaft. Bisher immer, wie Sie es eben auch schon beschrieben haben, zur Unterstützung des Menschen oder noch zusammen mit dem Menschen. Sollte das ein Ziel bleiben?
Das ist ein Ziel und es ist auch das Ziel, mit dem ich mich aus einer wissenschaftlichen, arbeitswissenschaftlichen Perspektive beschäftige. Die OECD hat sich letzten Jahr Deutschland ziemlich genau angeguckt, was die Produktivitätspotenziale in Deutschland sind für den KI-Einsatz am Arbeitsplatz. Und sie hat gesagt, Partizipation ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, damit die Technik auch angenommen wird. Also der reine Substitutionsprozess, in dem man Technik einsetzt, um Arbeit zu ersetzen, ja, natürlich ist es immer auch Teil der Technisierung, muss aber nicht das Ziel der Technisierung sein. Deswegen que sera, sera ist möglicherweise, also vielleicht zu fatalistisch, also wir können das schon auch mitbestimmen. Wir haben ein tolles System in Deutschland, mit dem wir da arbeiten können, wo die Demokratie und die Mitbestimmung ja nicht einfach aufhört, wenn man am Arbeitsplatz ist, sondern man eben auch mitentscheiden kann und mitgestalten kann, wie man das nutzt.
Aber die Frage ist natürlich, die dahinter steht, ist, wird KI dann wirklich auch ein Jobkiller, gerade in Zeiten Klammerkassen? Oder ist es eben, was manche ja auch sehen, eine Rettung in Zeiten von Fachkräftemangel, dass sich standardisierte Tätigkeiten, automatisierte Tätigkeiten von KI oder von Robotern erledigen lassen kann und dann noch für was anderes gut bin? Aber es gibt halt doch Leute auch, die ihren Job und ihren vielleicht sogar um ihren ganzen Beruf fürchten.
Ja, natürlich gibt's das und das ist auch nicht völlig aus der Welt zu reden. Nur die Szenarien, die wir kennen, dadurch bin ich auch stärker in die Wissenschaft hier eingestiegen, weil mich das auch geärgert hat, dass die Szenarien hier stark schwarz-weiß malen. Wenn man sich zu grob anguckt, wie ein linearer Verlauf von KI-Entwicklungen und Systemen ist und was der möglicherweise, was dieser Verlauf dann bringt für den Einsatz von KI-Technik im Arbeitsplatz und andererseits sehr statisch Berufe und Tätigkeitsbereiche oder die Tätigkeitszusammensetzung von Berufsbildern betrachtet, dann kommt man auf astronomische Substitutionszahlen von Arbeit durch Technik, die aber so der Wirklichkeit ja nicht entsprechen. Das können wir jetzt schon also mal aus der Rückschau ja sagen. Die menschenleere Fabrik hat ja bis heute nicht stattgefunden. Trotzdem sehen wir jetzt natürlich höhere Automatisierungspotenziale. Aber die Automatisierungspotenziale, die können, sollten wir nutzen, vor dem Hintergrund auch unserer demografischen Entwicklung, speziell in Deutschland, aber auch anderen Ländern wie Japan oder Italien, um Arbeit besser zu verteilen, um aufzuwerten, sie interessanter zu machen, nicht endlos zu verdichten, logischerweise, weil wir alle irgendwann an der Burnout-Grenze schrammen, aber sie letztendlich halt besser zu machen.
Aber ganz konkret mal für unsere Branche, Informations-, Kommunikations- oder auch Journalismusbranche. Es gibt natürlich einfach Modelle und Versuche. Google hat zum Beispiel ein Projekt gestartet, in dem zwei KIs gefüttert mit Informationen in einem Podcast kontrovers miteinander diskutieren. Fertig, brauchen wir mich nicht mehr.
Ja, hören wir uns den mal an und gucken, wie interessant der ist, ne? Dieser Podcast. Ja, man kann natürlich zwei KI-Agenten miteinander kommunizieren lassen. Auf welcher Basis kommunizieren die? Die kommunizieren auf der Basis, sozusagen auf der Wissensbasis. Also was ich jetzt hier leiste oder was wir hier leisten in so einem Studio, ist ja, dass wir über viele Jahrzehnte sozusagen kuratierte Informationen und gelerntes Wissen im Kontext Austausch mit Umwelt, Mensch, Maschine jetzt hier sozusagen filtern, um sie zu verdichten in einem Gespräch, in einer Kommunikation. Das ist das, was wir leisten. Was Ähnliches kann die KI auch leisten. Die Frage ist nur, interessiert uns das, was die zu sagen hat? Klar kann man auch mehr fragen, ist das menschliche Gespräch so interessant, logischerweise. Aber wir sehen ein Phänomen, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Natürlich ist es eine Herausforderung. Aber wir sehen ein Phänomen, dass beispielsweise eben auch hier wieder die schwachen Gruppen, wie zum Beispiel Kinder, es werden endlos KI-generierte Kinderbücher oder eben auch Kinderserien generiert, wo man sich fragen muss, wenn wir schon sowas produzieren, sollten wir es nicht vielleicht menschlich produzieren oder halbmenschlich und dann eben mit mehr Kreativität versehen, dass es nicht so ständig konventionelle, repetitive Geschichten sind, die dann irgendwie immer ein Muster reproduzieren. Ich persönlich als Vater auch von zwei Kindern finde das alles andere als erfreulich, ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also das, was jetzt unser Gespräch ja auch noch ausmacht, wir sind zwei Menschen mit verschiedenen Erfahrungen und das kann die KI nicht sein. Und unsere Persönlichkeiten spielen irgendwie mit rein, ob wir wollen oder nicht. Das läuft auch über die Stimme oder über das, was wir besprechen. Und das sind natürlich dann Momente auch im Bereich Kreativität, wo ja eine KI nicht die Persönlichkeit mit reinbringen kann, auch wenn Kultur geschaffen wird, Kunstobjekte, Musik komponiert, was auch immer oder eben Bücher geschrieben. Aber diese zwei Szenarien, die mittleren Jobs, die Facharbeit kommt unter die Räder, gibt's gar nicht mehr oder aber es gibt eine Chance, die Arbeit aufzuwerten, die menschliche Arbeit aufzuwerten, indem wir einfach langweilige Sachen abspalten können und dann der KI überlassen. Das ist ja eigentlich eine schöne Idee. Das heißt, in dieser Richtung könnte es sein, dass wir Arbeit neu denken müssen, wie sich unsere Arbeit ja auch schon verändert hat in der Vergangenheit. Gilt das auch, Herr Kellermann, Frage an Sie als Wissenschaftler, für die Wissenschaft?
Unbedingt. Also gerade in der Wissenschaft oder auch in der Lehre sehe ich den KI-Einsatz total positiv. Wenn man sich jetzt mal so einen Lehrberuf sich betrachtet und welche Tätigkeitsbereiche man da zu tun hat, dann sind in der Regel ungefähr 50% im Kontakt mit den Studierenden oder eben mit den Schülern und Schülerinnen. Den könnte man ja idealerweise intensivieren oder vergrößern, indem man die Arbeiten, die hintendran gemacht werden müssen, wie Korrigieren und Kommunikation zu Standardfragen, dass man sowas möglicherweise automatisieren kann. Das halte ich für ein positives Szenario. Und am Ende des Tages zumindest meine Erfahrung, dass die Studierenden immer noch gerne in die Hochschule kommen und mit einem Professor reden wollen oder
mit
einem Lehrer.
Und nicht mit einem Avatar, also soweit geht Ihre Vorstellung dann nicht.
Naja, es kann auch mal, also natürlich unterrichten wir hybrid, aber das ist ja genau die Mischung macht's dann halt, ne? Weil man braucht natürlich auch die Einheiten, wo man möglicherweise nicht an die Hochschule kommen muss, weil auch dann der Weg zu lang ist oder man das eben auch vereinbaren muss mit anderen Sachen, die man zu tun hat. Da macht es ja alles eine Menge Sinn. Die reine Online-Lehre oder das reine Remote, das kennen wir ja noch aus der Corona-Zeit, das ging ja doch schnell an gewisse Grenzen und die Lernfähigkeit ist da einfach nicht so hoch, wie wenn man das analog macht.
Und einfach weiter der menschliche Austausch stattfindet. Sie haben aber eben auch schon gesagt, die Interdisziplinarität ist ein großer Gewinn in der Forschung. Das heißt, auch Methodik verändert sich. Da verschwimmen Grenzen?
Da verschwimmen Grenzen, an die wir uns herangewagt haben. Die verschwimmen insofern, als dass wir jetzt eben Fragen stellen können, auch experimentelle Fragen stellen können, an oder mit Hilfe eines KI-Systems an einer solchen disziplinären Grenze. So, und einen so ein Grenzbereich ist ja, wenn Informatiker oder Mathematiker sich plötzlich mit Molekularbiologie beschäftigen, die aber kein molekularbiologisches Fachwissen im eigentlichen Sinne haben, die aber verstehen, dass es Zellphysik gibt und diese Zellphysik ist möglicherweise berechenbar und da gibt es Distanzen bei Aminosäuren und diese Distanzen sind möglicherweise ein Ansatzpunkt, um solche komplexen Sachen zu berechnen wie ein Protein. So, und das ist natürlich spannend.
Das erzählen Sie alles als Sozialwissenschaftler, wo man ja auch sieht, diese Interdisziplinarität betrifft dann am Ende auch sogar Ihre Arbeit.
Die betrifft immer meine Arbeit, weil wir uns immer im soziotechnischen Bereich bewegen, ob das jetzt die Arbeitspsychologie ist oder eben klassischer Arbeitsschutz oder natürlich die betriebswirtschaftliche Modellierung von Arbeitsplatzeffekten oder die Veränderung von Arbeit als solche aus einer industrie- oder arbeitssoziologischen Perspektive, ja, klar, logisch. Also das ist ja die eine Disziplin, ist ja aufgeschlüsselt in unterschiedliche Teilbereiche. Trotzdem bin ich kein Experte in Psychologie. Aber die KI hilft mir, diese Frage zu präzisieren, die ich stellen muss. Und ich kann dann möglicherweise in einem Team, das ich mir zusammenstellen muss, dann diese Frage bearbeiten, auch wieder mit Hilfe von KI. Hm. So entsteht neuer wissenschaftlicher Fortschritt, auf den wir uns, glaube ich, freuen können. Also wir können von einem Zeitalter der Entdeckungen, glaube ich, ausgehen, das uns KI hier eröffnet, gerade im wissenschaftlichen Grenzbereich.
Ja, und das tun Sie ja auch, Herr Kellermann, heute Gast im HR2-Doppelkopf im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Sie sind Sozialwissenschaftler, haben da aber Informatiker an Ihrer Seite und entwickeln Bildungstechnologie. Das heißt, auch da entsteht ein Feld, Lernen mit KI, aber vielleicht auch Methodenkompetenz im Umgang mit KI, dann zum Beispiel eben an Schulen oder an Universitäten.
Klar, wir werden natürlich viel nachgefragt. Was sind die besten KI-Tools? Was brauchen wir für Kompetenzen, für Fähigkeiten, Skills, wie man neudeutsch sagt, Future Skills an den Schulen für die Schüler und Schülerinnen, für die Lehrenden? Welche Tools sollen wir hier verwenden? Und wir entwickeln natürlich selbst auch am DFKI entsprechende Bildungswerkzeuge, Plattformen, sogenannte Empfehlungssysteme, adaptive Systeme, damit eben auch gerade im hybriden Lernumgebungen das Lernen auch Spaß macht. Also es geht jetzt hier nicht um eine reine Gamification, aber damit ich da abgeholt werde, wo ich stehe. Weil wenn ich irgendwas machen muss, was ich schon kenne oder was mich überfordert, dann steige ich schnell aus solchen Lernangeboten aus. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und daran arbeiten wir beispielsweise. Und ja, das hat was mit Methodenkompetenz zu tun. Aber was mich im Team, in meiner Arbeit beschäftigt, mit meinen Informatikerinnen und Informatikern, also in meinem Team, mit den meinen Kolleginnen und Kollegen, was mich beschäftigt, ist, die Sprache zu finden. Das geht ja jedem, der in der Disziplin arbeitet. Ich bin, wie gesagt, Sozialwissenschaftler. Ich musste erstmal eintauchen. Ich habe ganz viel lange Zeit erstmal sprachlich lernen müssen, sozusagen, um mit denen überhaupt kommunizieren zu können. Aber die Informatik oder die KI selbst ist eigentlich das Paradebeispiel für die Interdisziplinarität.
Sie haben gesagt, Sie haben Kinder, haben eben natürlich auch darüber wahrscheinlich so eine Verbindung zu dem, was will man eigentlich in der Schule, was die Kinder mit KI lernen oder wie sie den Umgang mit KI lernen können. Das ist auch ein Grund, warum Sie pendeln zwischen Frankfurt und Stockholm.
Das stimmt.
Und das wiederum hat zu tun mit dem Titel, den Sie uns mitgebracht haben, auch hier im HR2-Doppelkopf. Der kommt nämlich von Neil Young, Captain Kennedy. Was hat der Captain mit Ihnen zu tun und Ihrem Leben in Stockholm?
Ach, Stockholm ist unser Lebensmittelpunkt, familiär bedingt. Da leben unsere beiden Kinder. Stockholm ist eine wunderschöne Stadt und hat diesen wunderbaren Schärengarten, dieses Archipel vor Stockholm, und da segeln wir wahnsinnig gerne. Und jetzt ist Captain Kennedy von Neil Young irgendwie auch ein Antikriegssong, und es ist ja auch das Tolle an Neil Young, dass er irgendwie die Widersprüche verdichtet, aber in so eine schöne künstlerische Form gießt, die mich zumindest immer zutiefst berührt. Und Captain Kennedy ist ein roher Song letztendlich, der vom Segeln, vom Wasser sozusagen handelt, aber ja, auch leider vom Krieg. Und das ist ja auch Teil unserer Zeit heute.
His strength was failing, but he still till his fingers wore to the bone to buy that wooden schooner and sail on his own. Known in the islands as 100-foot iron, that steel hull freighter was passing its time, and time flew by faster with life on the sea, and the days grew shorter for Captain Kennedy. I'm thinking about my family and what it was for. There's water on the wood and the sails feel good. And when I get to shore, I hope that I can kill her.
Captain Kennedy von Neil Young im HR2 Doppelkopf heute mit dem Segelboot-Captain gelegentlichen und Zukunftsforscher Christian Kellermann. Wir haben jetzt schon viele Aspekte von künstlicher Intelligenz im Alltag beleuchtet, in der Arbeitswelt, denn das ist einer ihrer Schwerpunkte an der University of Labour. Und wir haben auch über Wissenschaft und ein bisschen über die Schule gesprochen. Neben dieser technischen Entwicklung und den vielen Fragen, die wir jetzt auch schon angetickt haben, läuft ja die ethische Debatte immer nebenher und kommt irgendwie eigentlich kaum hinterher, wenn man sich das anschaut, weil die Entwicklung einfach so rasend schnell geht. Ein viel diskutiertes Thema ist, wie kommt eigentlich die KI zu ihrem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wissen? Auch gerade KI-Modelle wie ChatGPT werden mit gigantischen Mengen von Text, Bild, Audio oder Videodaten trainiert, um dann irgendwie passende Inhalte, in Anführungsstrichen muss man dann auch wieder sagen, selbst zu erzeugen. Gemahnt wird natürlich immer wieder, dass dann rassistische Vorurteile, sexistische Klischees zum Beispiel, die in diesen Daten stecken, natürlich einfach so reproduziert werden. Welche Folgen kann das haben?
Die bekannten Folgen. Ja. Nun, also wie wir diese Sprachmodelle trainieren und eben auch die Information kuratieren und als menschliches Feedback dann Information auch wieder in ein Gleichgewicht oder auch in Ungleichgewicht bringen. Das ist da letztendlich eine wesentliche Aufgabe einerseits heute. Andererseits haben wir, wenn wir heute auf die Sprachmodelle blicken, eine starke Privatisierung. Das sind Einzelpersonen oder Einzelunternehmen, die diese Sprachmodelle entwickeln, mit Wagniskapital dann ausrollen und, sagen wir, marktfähig machen. Und das sind jetzt in dem Fall häufig US-amerikanische, jetzt hat ein chinesisches DeepSeek von sich reden gemacht. Was sind diese Sprachmodelle? Das sind letztendlich Wahrheitsräume, die da geschaffen werden, auf der Grundlage von Textfeeds, die eingespeist werden, die benutzt werden und die entsprechend trainiert werden, aus dann wiederum auch Verhalten, Kommunikation beispielsweise in sozialen Medien. So, das sind Wahrheitsräume, die da geschaffen werden. Und diese Wahrheitsräume, die highlighten eine Wahrheit und machen eine andere Wahrheit kleiner oder machen sie weniger wichtig. Einfach aufgrund der algorithmischen Funktionsweise, die dahinter steckt. Solche Wahrheitsräume bestimmen am Ende des Tages, was diese Menschen, die sowas hauptsächlich nutzen, als Wirklichkeit empfinden. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir hier in einen Bereich eindringen, der zutiefst menschlich ist, der sonst eigentlich, wo wir sagen, der muss aus einer ethischen, aus einer demokratischen, aus einer pluralistischen Perspektive offen bleiben, möglichst ohne Biases, ohne entsprechende Neigungen funktionieren. Da darf keine Menschen diskriminieren. Ja, da tun wir uns natürlich unglaublich schwer, vor allem wenn wir die Kontrolle über die Produktion von solchen Modellen abgeben und die einfach auf die Leute loslassen.
Und abgeben heißt, Sie haben jetzt zwei wichtige Stichworte genannt. Das eine ist eben, es ist im Moment in privatwirtschaftlicher Hand. Das heißt, sollte diese KI-Infrastruktur eigentlich eine öffentliche Infrastruktur sein oder werden?
Ich bin total dafür, dass es Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur sein sollte. Wir nutzen, wie wir es vorhin schon besprochen haben, die Sprachmodelle eigentlich tagtäglich in vielfältiger Weise. Das ist ein wesentliches Informationstool, das wir da nutzen und das eben auch generative Fähigkeiten hat. Und vor diesem Hintergrund, das ist ganz elementar, dass wir diesen Wirklichkeitsraum irgendwie möglichst, es geht nicht nur um die Kontrolle, sondern irgendwie sinnvoll kuratieren nach unseren ethischen Vorstellungen. Ja?
Und das andere wichtige Stichwort, was Sie genannt haben, war USA, ChatGPT bei den generativen KI vorne dran und DeepSeek China. Es gibt immer noch keine deutsche oder auch europäische Antwort auf diese Modelle. Was ist da los?
Wir sind dabei, wir sind nicht total spät. Also als ChatGPT beispielsweise auf den Markt kam, haben wir und viele andere in Deutschland auch oder in Europa auch an solchen Sprachmodellen gearbeitet und haben uns das angeguckt. Wie kann man das optimieren? Wie kann man dann auch die Ergebnisse letztendlich optimieren, dass sie möglichst natursprachlich und syntaktisch korrekt kommen, sodass sie diese semantische Imitation hinbekommen? Und da waren wir auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Mhm. Am Ende des Tages geht es um marktfähige Produkte. In Deutschland sind wir nicht schlecht, was die Grundlagenforschung betrifft, auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben dann die Probleme, das marktfähig zu machen. Und in dem Fall, mein Argument vorhin folgend, wäre ich sogar dafür, dass es nicht unbedingt ein Einzelakteur sein muss, sondern dass es idealerweise europäisch orchestriert ist, dass man hier ein großes multilinguales, datensparsames, ordentlich kuratiertes europäisches Sprachmodell entwickelt. Und da ist jetzt eben auch, da sind wir dabei. Das ist alles ein bisschen später als in den USA oder in China, aber sind wir dabei und wir werden da auch mit einem tollen Modell, glaube ich, kommen.
Das wäre ja schon mal schön. So lange müssen wir regeln, was auf unserem Markt ist. Es gab ja gerade im Februar in Paris einen KI-Gipfel mal wieder. Da war wieder dieses Thema, brauchen wir mehr Regulation? Oder stoppen wir damit Innovation? Wir haben ja eine Regulation. Es gibt den AI Act auf EU-Ebene, also eine Regulierung für KI. Wo ist da Ihre Position? Müsste mehr reguliert werden oder ist das, was es gibt, schon zu viel?
Wir regulieren mit dem AI Act auf europäischer Ebene als erster großer Rechtsraum die Anwendung und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und das ist gut so. Das müssen wir machen. Wir sehen ja, wie gefährlich auch die KI sein kann und wenn sie in den falschen Händen ist und wenn sie nicht ordentlich kuratiert ist und so weiter. Also die Problematik ist ja bekannt, deswegen ist es gut, auch hier Regeln zu schaffen. Und diese Regeln, die dürfen natürlich nicht zu weit gehen. Und die Regeln wurden jetzt geschaffen in einem wahnsinnig dynamischen Umfeld, nämlich begann die Diskussion ja bevor ChatGPT auf den Markt kam und die großen Sprachmodelle wirklich in aller Munde waren. Und
Also hängt man mit den Regulierungen auch immer ein bisschen hinterher?
Man hängt ein Stück weit hinterher, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Vor allem aber das Problem ist, dass die Regulierung dann unpräzise wird. Und wenn wir über juristische Texte und Rechtsrahmen sprechen, dann ist es für Unternehmen natürlich letztendlich eine wichtige Referenz. Und diese, man will ja sozusagen rechtssicher arbeiten und entwickeln, aber auch für Forschungsinstitute wie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das sind natürlich wichtige Rechtsrahmen. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in so eine Gutachteninflation geraten, dass wir jedes einzelne Tool, das wir entwickeln wollen, weil es möglicherweise in eine Hochrisikoklasse fällt, dann gleich mit Gutachten unterfüttern müssen.
Ist Ihnen das schon passiert?
Das ist mir schon passiert.
Mit was?
Mit einer Anwendung des Bildungsbereichs.
Ja. Also da, wo es eigentlich jetzt auch wichtig wäre, ja, an den Start zu kommen, ist natürlich, einerseits kann ich das verstehen, weil was man auf Kinder oder Jugendliche loslässt, sollte natürlich besonders geprüft sein. Gleichzeitig ist es ja auch ein Zeitdruck eigentlich. Wir müssen da eigentlich schneller werden.
Genau. Es gibt ja auch die Möglichkeit innerhalb der sogenannten regulatorischen Sandboxes, wie das so schön heißt auf europäischer Ebene, also im Sandkastenprinzip, da auch zu experimentieren, jenseits der engen Grenzen oder der relativ engen Grenzen. Das kann man, muss man entsprechend dann beantragen und so weiter. Also es ist schon mitgedacht auch, dass experimentell auch gearbeitet und geforscht wird. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir hier den Innovationsprozess nicht abwürgen sollten und jetzt nicht uns nur zu sehr auf die Regulierung verlassen sollten. Andererseits führt die Regulierung und auch diese ethische Diskussionen, die wir in Europa führen und die an anderen Orts vielleicht nicht so geführt werden, die führt auch dazu, dass wir möglicherweise bessere Modelle entwickeln. Zum Beispiel auch nachhaltigere Modelle. Modelle, die nicht so viel Energie und nicht so viel Strom brauchen. Weil wir sind bei den Algorithmenarchitekturen ja auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Da gibt es ja noch viel Optimierungspotenzial. Warum müssen die Modelle so wahnsinnig viel Energie ziehen?
Das ist, was DeepSeek eben dann wiederum weniger tut, das war ja auch so ein einerseits, andererseits, also das ist einerseits eigentlich auch ein kleiner Schock gewesen. DeepSeek war auf einmal da.
Genau.
Andererseits haben viele gesagt, oh, China zeigt uns jetzt, wir könnten auch vielleicht schneller sein, wir können mit weniger Energie arbeiten. Also wir haben ganz viel einerseits, andererseits in diesem Thema.
Und also vor allem hat DeepSeek gezeigt, dass wir bei dem Markt uns nicht jetzt digital, unsere digitale Souveränität komplett aufgeben müssen in Europa, sondern stattdessen haben wir die Chance, jetzt eigene Sachen zu entwickeln, die qualitativ idealerweise deutlich besser sind.
Weil mit ChatGPT ist ein US-amerikanisches Modell auf dem Markt und mit DeepSeek ist jetzt eben das chinesische hinterhergekommen. Bleib noch mal ein bisschen bei dem einerseits, andererseits, weil einerseits ist ja immer die Vorstellung, hinter jeder KI soll ein Mensch stehen und dann ist alles gut. Ja, der achtet auf die Werte. Aber wir wissen natürlich, dass nicht alle Menschen die gleichen Werte haben und gerade Stichwort China kann natürlich KI auch zur Gesichtserkennung, Datenauswertung ganz anderer Art genutzt werden. Das heißt, der Mensch an sich ist nicht unbedingt eine Versicherung, dass die KI nur Gutes tut.
Nein, das ist natürlich eine grundphilosophische Frage, aber im demokratischen Prozess kann man herausarbeiten, was ist das, was wir wollen. Jetzt haben wir im demokratischen Prozess auf europäischer Ebene herausgearbeitet, dass wir keine automatische Gesichtserkennung wollen. Da sind einige auch nicht mit einverstanden. Und da kann man auch argumentieren, im Bereich von Verbrechen und, sag mal, Gewalt oder eben Terrorismus ist es möglicherweise sinnvoll, Gesichtserkennung an gewissen Orten zu haben. Aber das sind jetzt eben erstmal Felder und Bereiche und auch hier gibt es dann möglicherweise Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist die ethische Diskussion aus meiner Perspektive wichtig und richtig, dass wir überlegen, wie weit wollen wir letztendlich Bestimmtheit und das Bestimmen über Menschen der Technik, der KI überlassen. Und da ist es sinnvoll, wenn man kritisch das hinterfragt und auch schon in der Entwicklung dann kritisch hinterfragt.
Das heißt, die große philosophische Frage steht dahinter, was macht uns als Menschen aus und wie weit wollen wir die Maschinen gehen lassen? Das setzt voraus, wir haben die Fäden noch in der Hand. Die Befürchtung ist natürlich auch auf mancher Seite von Forschern, zum Beispiel in Tübingen gab es welche, die versucht haben herauszufinden, kann die KI auch heimlich agieren, selbstgesteuert. Es gab ja auch schon mal einen offenen Brief von KI-Entwicklern, die gesagt haben, da lauert eine Gefahr, macht Angst vor einem gewissen Frankenstein-Potenzial. Sehen Sie das?
Das haben wir im Prinzip zu einem gewissen Grad jetzt schon, wenn wir alles, was in der künstlichen Intelligenz als Blackbox funktioniert und Ergebnisse produziert, die wir nicht 100% überprüfen können. Da müssen wir schon fragen, wie gehe ich heuristisch dann an so ein Ergebnis ran, das mir geliefert wird von der künstlichen Intelligenz. Das muss jetzt noch gar nicht die Superintelligenz sein, die sich irgendwie selbst programmieren kann und weiterentwickeln kann, also die sowas Generisches auch noch mit sich bringt. Die Gefahr ist prinzipiell wahrscheinlich da, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer einzuschätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt entwickeln wir Anwendungen, deren Intelligenzpotenzial dann auch häufig ein bisschen überhöht wird, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und wenn man tiefer in die Transformer- oder Transformationsarchitektur reinguckt, dann sind das erstmal auch Größenphänomene, die wir geschafft haben. Ob diese Größenphänomene eine neue Qualität schaffen, wie man dann gesagt hat bei AlphaGo, diesem Brettspiel, das erstmal rein von der numerischen Größe her nicht mehr berechenbar war. Das heißt also, die Lösungen, mit der die KI kam, um den Go-Spieler zu schlagen, die konnten nicht mehr auf reiner Berechnung funktionieren, sondern mussten jenseits von Berechnung auf der Basis von ungesicherten Informationslagen entwickelt werden. Ja, da lässt sich heute trefflich drüber streiten, ist das jetzt intelligenter, ist es jetzt hochgezüchtete Heuristik? Oder ist hier etwas passiert, was wir tatsächlich noch nicht einschätzen können und es war wirklich was genuin Neues, was wir zu Anfang besprochen haben, eine Art von neuer Form von Intelligenz? Diese bestimmten Züge, die dann den Spieler aus dem Konzept gebracht haben und wo dann die KI gewonnen hat.
Das heißt, dass die KI nicht alles kann und dass die KI Grenzen hat, das tröstet sie ein bisschen oder lässt sie gelassen blicken auf die Entwicklung der Zukunft?
Gelassen nicht, sondern wir müssen schon sehr wachsam sein. Und wachsam heißt aber irgendwie möglichst viele. Und dass man eben die Tools, die Werkzeuge schon ständig hinterfragt, dass man die nicht einfach so unhinterfragt nutzt, weil wir dann auch letztendlich das abgeben, was uns als Mensch ausmacht, nämlich diese Kompetenz, die Umwelt wahrzunehmen und kritisch zu evaluieren. Wenn wir uns zu stark darauf verlassen, was uns die KI liefert und dann das Ergebnis hinnehmen, dann nehmen wir ja auch semi-kreative Prozesse oder Ergebnisse, die von der KI kommen, plötzlich als kreativ wahr. Das würde ich ja auch nicht wollen, sozusagen. Deswegen schreibe ich meine Bücher immer noch selbst.
Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung, Herr Kellermann. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen und ich würde doch kurz zum Schluss noch den Blick in die Glaskugel wagen wollen. Was glauben Sie, wie werden wir in 10 Jahren auf KI, auf künstliche Intelligenz in unserem Leben, in unserer Wissenschaft, in unserer Arbeit, in unserer Kultur, alles, was wir jetzt besprochen haben, wie werden wir da drauf schauen?
Ich denke, wir werden eine größere Vielfalt an Modellen haben, noch mehr Anwendungen im Alltag. Wir erleben doch jetzt eine Phase, wo wir nach 2017 oder 2022, je nachdem, wo man den Anfang setzt für die Transformer-Architektur, erleben wir jetzt im Prinzip die Vermarktlichung dieser Prozesse und aber auch eben Einhegung, Einbettung, Containment, wie man so schön sagt. Insofern, wir werden eine gewisse Normalisierung erleben und aber doch wieder überrascht werden. Wahrscheinlich kommt wieder so ein Alpha-Fold-Moment, weil ja natürlich ist
Proteinfaltung.
Proteinfaltung. Also natürlich ist wieder haben wir dieses Potenzial, neue Entdeckungen zu machen mit der KI. Und das ist natürlich spannend. Aber welche Entdeckungen das in 10 Jahren sein werden oder in 15 oder auch schon in 3, das lässt sich heute nicht sagen.
Sie haben noch eine letzte Musik ausgesucht für diesen HR2-Doppelkopf. Klänge aus Mali sind das. Und diese Musik hat wieder einen biografischen Bezug. Was verbinden Sie mit dem Titel Batoumambe von Habib Kouaté?
Ja, Habib Kouaté, also afrikanische, westafrikanische Musik verbindet mich ganz stark mit meinem Onkel, der aus Guinea kam, der hier in Frankfurt lange gelebt hat, der war Politiker in der schwarz-roten Regierung hier unter Petra Roth als Integrationsdezernent. Der hat einfach so viel afrikanische Wärme und Spirit in unsere Familie gebracht.
Jean-Claude Diallo.
Jean-Claude Diallo, genau. Multikulti und Wärme und ganz viel Menschlichkeit. Das zeigt sich in dieser Musik einfach wunderbar.
Und die hören wir jetzt. Aber bevor wir die hören, sage ich Tschüss. Mein Name ist Karin Fuhrmann und noch wichtiger, ich sage Danke an den Zukunftsforscher Professor Christian Kellermann von der University of Labour hier in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke. Vielen Dank.
Und hier ist Habib Kouaté.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.